Brigitte, wir reden heute über häusliche Gewalt, ein schweres Thema, ein dunkles Thema und leider gar nicht so selten, wie man vielleicht meinen würde.
Ja, ich habe nochmal in die Statistiken geschaut, die sind ja weniger aussagekräftig, aber es ist doch erschütternd, wie klar die Tendenz ist. Nur schon bei der Polizeistatistik, das heisst, das sind die Fälle, die zur Anzeige gebracht werden. Das heisst, all die, die nicht angezeigt werden, haben wir da nicht. Und es sagt noch nichts darüber aus, ob es dann tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt. Aber auch die Anzahl nimmt jährlich zu. Und die hat 2024 sind das über 21'000 Anzeigen gewesen, die häusliche Gewalt betroffen haben. Und was ich auch eine sehr erschreckende Zahl finde, das heisst, dass heute gut 40% von allen Delikten, die Leib und Leben betreffen, im Rahmen von häuslicher Gewalt stattfindet.
Das sind die, die zur Anzeige gebracht werden. Es gibt dann auch noch so die Dunkelfeldstudie, wo man Leute befragt. Also jetzt unabhängig von der Anzeige, und dort habe ich zwei gefunden. In der einen Statistik steht, dass 22% von allen Personen in der Schweiz schon mal eine Form von häuslicher Gewalt erlebt haben, also auch psychische oder soziale Gewalt. Und eine andere hat es noch aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Es sind 24% der Männer, die gesagt haben, sie hätten das schon mindestens einmal erlebt, und 42% von allen Frauen.
Was vielleicht noch wichtig ist, da zu ergänzen, häusliche Gewalt ist kein Tatbestand. Also du wirst nicht angezeigt oder bestraft wegen häuslicher Gewalt, sondern es ist eigentlich ein Sammelbegriff. Es kann wahnsinnig viel passieren unter dem Begriff. Es kann bis zu einer Tötung gehen, das kann Mord sein, das kann eine Tätlichkeit sein, das kann eine Drohung sein, eine Nötigung. Es ist unglaublich breites Spektrum. Und die StrafverfolgerInnen reden dann von häuslicher Gewalt, wenn es sich oft im sozialen Nahbereich ereignet, das Delikt. Also daheim, innerhalb von einer Partnerschaft oder auch innerhalb von einer ehemaligen Partnerschaft. Das ist so ein bisschen der Sammelbegriff häusliche Gewalt.
Das ist noch relativ ein junger Sammelbegriff. Also es ist noch nicht so lange her, wo man überhaupt das als gesellschaftliches Problem anerkannt hat. Das hat mich schon auch noch erstaunt.
Ja, also ganz ehrlich gesagt, man hat das sehr lange, und das ist noch nicht so lange her, überhaupt nicht ernst genommen. Es hat immer die Auffassung bestanden, was in der eigenen Welt passiert. Das ist Privatsache, das ist nicht schlimm. Da hat sich sicher keine Staatsanwaltschaft drin einzumischen. Das war lange die Idee gewesen, sogar bei der Vergewaltigung. Vergewaltigung in der Ehe ist ja lange gar nicht strafbar gewesen. Das war eine unsägliche Debatte gewesen, bis man so wie gekommen ist und gemerkt hat, auch ein Ehemann darf der Ehefrau nicht alles antun. Und eigentlich sind wir im Rahmen von der häuslichen Gewalt, reden wir wieder um ähnliche Themen. Also es ist, jedes Delikt, jede Gewalt, psychische oder physische, ist nicht erlaubt. Auch wenn es um zwei Menschen geht, die sich nahestehen oder sich mal näher gestanden sind.
Heute reden wir mehr darüber. Das ist wichtig. Und das machen wir auch jetzt in dieser Podcast-Folge. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, die Gerichtsreporterin Brigitte Thürlimann. An einem Novembertag treffen vor einem Bezirksgericht Zorgen am linken Zürichseeufer zwei Menschen aufeinander. Wobei, eigentlich stimmt das ja schon nicht, weil sie begegnen sich an dem Tag nie direkt. Beide sagen aber vor Gericht aus, sie sind nie gleichzeitig im Raum. Du bist dabei gewesen, Brigitte. Um was geht es in dem Fall?
Ja, leider, wie wir es schon angetönt haben, um häusliche Gewalt. Aber ich finde, um eine sehr spezielle Form, auch ein bisschen eine erschütternde Form. Und zwar geht es um ein junges Paar, das aus Liebe geheiratet hat. Sehr jung, die haben mit 19 geheiratet und sind wirklich verliebt und glücklich in die Ehe gestiegen. Am Schluss stehen sie vor Gericht und die Frau sagt, die junge Ehefrau, dass sie 6 Jahre lang von ihrem Ehemann und von den Familienmitgliedern vom Ehemann eigentlich wie eine Magd gehalten worden ist und dass sie die Wohnung ohne Begleitung von einem männlichen Familienmitglied nicht hat dürfen verlassen. Und das ist dann auch der Hauptvorwurf, wo das Gericht hat müssen prüfen, Freiheitsberaubung, wo sie sagt, die hat 6 Jahre angedauert.
Über das reden wir dann noch ausführlicher. Zuerst noch mal die zwei Menschen, die Frau, die Mann. Kannst du dich ein bisschen beschreiben?
Es ist wie so oft, wenn man es mit Gewaltdelikt und StraftäterInnen zu tun hat, wenn man die sieht, die Protagonisten, das sind ganz normale, unauffällige, nicht selten sogar sympathische junge Menschen. Das trifft auf beide zu. Das trifft auch auf den jungen Mann zu, den ich vor Gericht angetroffen habe. Ich habe ihn so angeschaut, er hat ein schwarzes Kapuzenshirt getragen und Jeans. Und ich dachte, der könnte ein IT-Nerd sein, der könnte bei uns in der Republik in der Tech-Abteilung arbeiten. Also so sehr unauffällig.
Was heisst jung?
Als er geheiratet hat, war er 19 Jahre alt. Als wir uns vor Gericht getroffen haben, sind fast 10 Jahre vergangen. Er war dann Ende 20. Also, ich finde immer noch einen jungen Mann. Seine Frau, damals schon Ex-Frau, sie haben sich entscheiden lassen, ist genau gleich alt. Also, sie haben beide mit 19 geheiratet. Und wie du das schon gesagt hast, die haben sich zwar nie begegnet, aber haben gleich beide am Prozess teilgenommen. Wenn der Mann im Saal war und Aussagen gemacht hat, ist seine Ex-Frau Privatklägerin in dem Strafverfahren in einem anderen Raum gewesen und hat mit Videoübertragung verfolgt, was im Saal passiert, wo sie in den Saal gerufen worden ist und ihre Aussage gemacht hat, hat der Mann den Raum verlassen und hat durch Video wie das Geschehen können mitverfolgen. Das hat sie, das hat die junge Frau verlangt und das hat ihr das Gericht auch zugebilligt. Das hat man klar gesagt, das ist ihr nicht zuzumuten, dass sie ihrem Peiniger nochmal muss begegnen. Und in diesen Gerichtssälen sitzt man eben auch sehr eng aufeinander oben. Also da kann man sich wirklich nicht aus dem Weg gehen.
Sie haben vor Gericht über ihre Beziehung erzählt. Du hast gesagt, sie sind sehr jung geheiratet mit 19. Wie haben sie sich kennengelernt?
Der Mann ist Schweizer und ist in Horgen aufgewachsen, ist aber kosovarischer Abstammung und er hat seine damalige Ehefrau tatsächlich im Kosovo kennengelernt. Sie ist ihm dann gefolgt in die Schweiz, eben mit 19. Sie ist dahin gekommen in ein Land, wo sie die Sprache nicht versteht, wo sie keinen Mensch gekannt hat. Und sie haben nach der Eheschliessung auch nicht eine eigene Wohnung bezogen, sondern haben bei den Eltern vom Ehemann gelebt. Und in diesem Haushalt hat es auch noch zwei Schwestern gehabt vom Ehemann. Die sind alle berufstätig gewesen, also die Schwester, der Ehemann, die Eltern vom Ehemann. Nur die neue, junge Frau, also die Schwiegertochter oder die Ehefrau vom Mann, die hat nicht arbeiten. Die musste daheim bleiben. Die hat die Sprache nicht können. Und von ihr hat die Familie verlangt, dass sie daheim bleibt und ja, öfter für die Familie sorgt, Haushaltsarbeiten macht, zweimal pro Tag kocht.
Für die ganz grosse Familie, das ist ein recht grosser Haushalt, wo dort alle unter einem Dach leben.
Für die ganz grosse Familie. Das habe ich so ein bisschen erschütternd gefunden. Und die Anwältin von der junge Ehefrau hat dann im Gerichtssaal gesagt, sie sei eigentlich wie eine Magd von der Familie gehalten worden. Und mich hat das darum so erschüttert, weil es ja auch noch drei weitere weibliche Familienangehörige gehabt hat. Die junge Frau hat zwar immer gesagt, dass vor allem Männer sie eingeschränkt haben, Männer ihre Auflagen gemacht haben, also eben, dass sie nicht allein die Wohnung verlassen, dass sie auf der Strasse muss die Augen senken muss, wenn ihr ein Mann begegnet. Der Schwiegervater hat ihr auch verboten, einen Deutschkurs zu besuchen. Aber die Frauen, die weiblichen Familienmitglieder, haben das offenbar mitgetragen. Das ist nicht detailliert am Gericht ausgeführt worden, aber es ist wie klar gewesen, dass sich offenbar niemand von den weiteren weiblichen Familienmitgliedern für die junge Frau aus dem Kosovo eingesetzt hat, die da völlig einsam und verloren in dieser Wohnung war und wirklich ausgenutzt worden ist.
Hat sie erzählt, wie das für sie war? Also, dass sie jung in die Schweiz kam, sich nicht auskennt und dann in die Familie hineingeraten ist?
Sie hat sehr eindrückliche Aussagen gemacht. Ich habe das sehr bewundert. Man hat gemerkt, sie ist gewillt, darüber zu reden. Sie ist bei einer Aussage immer wieder auch in Tränen ausgebrochen, sich die Nase schnitzen und hat sich dann entschuldigt vor dem Gericht, dass sie so Emotionen zeigt. Aber sie hat es wollen erzählen, sie hat wollen reden und sie hat wollen das überwinden, was passiert ist. Und sie hat gesagt, im ersten Ehejahr sei es noch nicht so schlimm gewesen. Dort hat sie es eigentlich noch gut ausgehalten. Sie sei so verliebt gewesen und die Ehe hat auch gut funktioniert. Sie hat es sehr gut gehabt mit ihrem Ehemann. Nach dem ersten Jahr ist es dann massiv schlechter geworden. Und
hat es den Wendepunkt gegeben?
Ich glaube, der Wendepunkt war, wo sie das erste Mal gesagt hat, sie möchte gerne einen Deutschkurs absolvieren und sie möchte ja gerne wie die anderen Familienmitglieder können draussen arbeiten. Also die Wohnung verlassen, rausgehen, ins Leben treten und draussen arbeiten. Das hat man ihr verboten. Und von dann an sind wie die Auflagen an sie härter und strenger geworden. Und sie hat gesagt, von dann an hat sich das Verhältnis zum Ehemann geändert. Der ist immer brutaler geworden, er hat sie regelmässig geschlagen und was besonders perfid ist, er hat im Schlafzimmer 3 Messer aufs Nachttisch gelegt und wenn er nicht zufrieden war mit ihr, hat er immer mit diesen Messer gedroht. Und ein Detail ist mir besonders geblieben, sie hat ihn vor Gericht geschildert, dass er ihr verboten hat, die Messer in einen Schrank zu versorgen. Also die haben immer müssen sichtbar im Schlafzimmer liegen. Und sie hat sich ernsthaft bedroht gefühlt. Die Wohnungstüre war nicht abgeschlossen. Das hat man ihr dann im Strafverfahren auch ein bisschen vorgehalten. Sie hätte ja jederzeit gehen können. Aber sie hat gesagt, sie sei derart eingeschüchtert gewesen, sie sei allein gewesen, isoliert. Sie hat es einfach nicht gewagt. Sie hat jahrelang nicht gewagt, sich diesen Auflagen zu widersetzen.
Mhm. Und sie hat auch weiterhin ja, die Sprache nicht können, oder? Sie hat das nicht gelernt in dieser Zeit, wo sie quasi eingesperrt war in der Wohnung.
Ich habe den Eindruck, dass das ein gezieltes Instrument war von der ganzen Familie, also vom Ehemann, sicher vom Schwiegervater, aber von allen anderen Familienmitgliedern, dass man sie so wie können gefügig halten. Man gewusst eben, sie ist völlig aufgeschmissen draussen, wenn sie die Sprache nicht hat. Sie soll ja nicht allein die Wohnung verlassen. Das Einzige, was man ihr mit der Zeit erlaubt hat, ist, dass sie am Abend mit der Schwiegermutter dürfen, 1,5 Stunden auswärts putzen, das Büro putzen. Aber auch das ist erst möglich gewesen, nachdem sie der ganzen Familie ein Nachtessen auf den Tisch gestellt hat. Und natürlich auch das nur in Begleitung mit der Schwiegermutter. Aber das ist wie der einzige Anlass gewesen, wo sie hat regelmässig die Wohnung verlassen konnte. Vielleicht nur ein Detail, was auch noch wichtig ist. Sie ist auch ab und zu zum Zahnarzt, zum Gynäkolog. Und auch da hat sie vor Gericht geschildert, dass da immer der Ehemann mitgekommen ist, bei jedem Arztbesuch. Und dass immer der Ehemann auf Fragen der Ärzte geantwortet hat. Also sie hat nicht mal dürfen selbstständiges Gespräch mit den Ärzten führen. Das sind so ein paar Details aus dem Leben, eigentlich aus dem Martyrium, das sie 6 Jahre lang in dieser Wohnung erlebt hat.
Irgendwann ist ihr aber gleich gelungen, aus dem auszubrechen. Wie hat sie das gemacht?
Irgendeinem Tag hat sie die Wohnungstüre aufgemacht und ist in ein Frauenhaus geflüchtet. Sie hat nicht geschildert, was der Auslöser war und was der Moment, dass sie den Schritt endlich geschafft hat. Sie hat deutlich gesagt, dass sie es im Nachhinein nicht versteht, warum sie den Schritt nicht früher geschafft hat. Sie hat aber ihre Angst geschildert, ihre Todesangst, auch die Angst, einfach verloren zu sein, wenn sie sich aus dem Familienclan wegbewegt. Und sie sagt aber auch deutlich, dass sie es im Nachhinein nicht mehr erklären kann, warum sie so lange geblieben ist. Und dass sie jetzt noch Albträume hat, wenn sie an die Wohnung denkt. Und das finde ich auch ein bisschen typisch für Opfer in dieser Situation, dass man sich immer wieder fragt, bin ich schuld? Habe ich etwas falsch gemacht? Hätte ich nicht anders reagieren? Und das tut einem wahnsinnig leid, wenn man das hört. Weil jetzt steht sie da, sie hat es geschafft, sie ist stark, sie will es aufarbeiten. Aber sie hat 6 Jahre von ihrem Leben verloren und das ist ihr absolut bewusst.
Was sagt Ihren Ex-Mann zu dieser ganzen Geschichte? Erklärt er das alles?
Also leider hat er nicht sehr viel gesagt im Gerichtssaal. offenbar auch schon während der Untersuchung nicht. Das ist sein gutes Recht. Er ist eine beschuldigte Person. Er darf vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Es ist jetzt nicht gerade unbedingt zu seinen Gunsten ausgefallen, würde ich sagen. Er hat so gewisse Fragen beantwortet, sehr kurz. Aber er hat im Wesentlichen vor dem Bezirksgericht gesagt, das stimme alles nicht, was seine Ex-Frau sagt. Es stimme alles nicht, was in der Anklageschrift steht. Es hätte ab und zu so ein bisschen Streit gegeben in der Ehe, aber so im absolut normalen Rahmen. Und er könne sich nicht vorstellen, warum die Frau ihn derart belastet. Er sagt auch klar, das sei doch normal, dass man als junges Ehepaar bei den Eltern lebt, bei der Familie. Er sei der einzige Sohn in dieser Familie und es sei seine Pflicht, zu den Eltern zu schauen. Und darum findet er, ja, ist doch alles normal und gut gelaufen. Und er verlangt einen Freispruch und findet, das ist alles quasi erstunken und erlogen, was sie erzählt. Und er hat natürlich auch betont, das Wenige, was er gesagt hat, ist, ja, die Türen ist doch offen gewesen. Sie hätte können rausgehen. Sie hätte sogar das Handy gehabt. Sie hätte täglich mit ihrer Mutter telefoniert. Also, das mache ich alles keinen Sinn, was die Frau erzählt.
Also bei vielem steht einmal mehr Aussage gegen Aussage. Gibt es denn irgendwelche Beweise, die man hätte beiziehen können?
Es gibt zum Glück in dem Fall einiges an Beweismitteln, unter anderem so Chat-Nachrichten, also was ja auch das Ehepaar sich austauscht hat per Chat. Und dann hat es eine ganze ungewöhnliche Videoaufnahme gegeben, die zum Glück im Gerichtssaal abgespielt worden ist.
Um was geht es dort?
Das ist ganz eine kuriose Geschichte. Und wenn man das hört, dass in dem ganzen Strafverfahren, wo ja wirklich belastend und schwierig ist, tönt es so nach einem kleinen Detail, wo gar nicht eine grosse Rolle spielen kann. Aber wenn man es dann sieht, dann unterstreicht es einfach alles andere, was auch noch passiert ist. Also, auf dem Video sieht man, wie die junge Frau am Morgen früh ihren Mann muss anziehen im Schlafzimmer. Und das hat sie während dem Strafverfahren auch immer geschildert. Das sei für sie so demütigend gewesen und aber ein Zeichen dafür, wie sie von ihrem Mann behandelt wird, wie der sich als Pascha und Patriarch aufgeführt hat. Und der ist einfach aus lauter Bequemlichkeit auf dem Bett gelegen und hat seiner Frau zugerufen, so, jetzt tu nicht so schwierig, jetzt zieh mich an. Und wo sie das nicht hat wollen machen, hat er sie mit einem Küssi geschlagen. Das hat man gesehen in dieser kurzen Videosequenz.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Er liegt auf dem Bett und sie muss ihm die Hosen anlegen?
Genau. Also zuerst Pyjama-Hose Hosen abziehen. Man hat nicht alles gesehen. Man hat nur die Beine gesehen, aber man hat gesehen, und auch gehört, wie er das eingefordert hat und wie sie das dann auch erfüllt. Die beiden haben zwar Albanisch geredet, aber das Gericht hat das übersetzen lassen und hat dann wie den Ton dazu dann auf Deutsch wiedergegeben. Und er sagt, so, jetzt tu nicht so schwierig, tu nicht blöd, zieh mich an. Sie sagt, ich mach das nicht, du hast mich gestern geschlagen, ich ziehe dich nicht mehr an, ich will das nicht, was soll das? Er schlägt sie mit dem Küssi. Und dann zieht sie ihn halt doch an. Und das Wichtige an dieser kurzen, komischen Sequenz ist, dass er ihr immer gesagt hat, niemand wird ihr glauben. Sie können da erzählen, was sie in der Wohnung erlebt hat. Das wird ihr sowieso niemand glauben. Und darum hat sie gefunden, jetzt nehme ich das mal auf. Das ist ihr so eingefahren, die Behauptung vom Mann, dass ihr niemand glaubt. Und dann hat sie es aufgenommen und Gericht oder den Strafverfolger zur Verfügung gestellt. Und natürlich, das wissen alle, die sich damit befassen, natürlich hat sie gewusst, warum sie das aufnimmt. Und sie hat wahrscheinlich geahnt, dass sie das wird dann mal einreichen. Und die Verteidigung hat dann gesagt, sie sei völlig inszeniert und hat keinen Beweiswert, das Video. Aber, ich meine, die Aussagen und Bilder sind eindeutig. Und das kann niemand wegdiskutieren, dass es die Szene gegeben hat. Und das ist dann vom Gericht auch so anerkannt worden.
Mhm. Ja, also die Staatsanwaltschaft hat ihr ja zumindest geglaubt, hat den Mann angeklagt. Wegen was alles?
Wegen Freiheitsberaubung in erster Linie. Und zwar ist die Staatsanwaltschaft von erschwerenden Umständen ausgegangen. Das gibt eine höhere Strafe. Wie Sie gesagt haben, die Freiheitsberaubung hat mehr als 10 Tage gedauert. Also die Staatsanwaltschaft geht eigentlich von 6 Jahren aus, wo die Frau faktisch die Wohnung nicht hat dürfen, allein verlassen. Dazu kommen weitere Tatbestände wie mehrfache Nötigung und mehrfache Tätigkeiten.
Was fordert die Staatsanwaltschaft für eine Strafe?
Eine harte Strafe. Der junge Mann ist Ersttäter, also er ist vorher noch nie strafrechtlich aufgefallen. Und die Staatsanwaltschaft verlangt 18 Monate bedingt, also eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten bedingt, wo er nicht absitzen muss mit einer Probezeit, wo er aber ein Damoklesschwert hat, wenn etwas passiert, dass er dann doch noch ins Gefängnis muss. Es ist eine Buße dazugekommen von 5'000 Franken. Und, das habe ich sehr interessant gefunden, die Staatsanwaltschaft fordert, dass der Mann an einem Lernprogramm teilnimmt, dass er einfach künftig nicht mehr gewalttätig wird.
Über das wird sie schnell reden. Das Lernprogramm, das habe ich nicht kennt vorher. Was ist das?
Das ist ein probates Mittel vom Strafvollzug. Das wird auch innerhalb des Gefängnisses angewendet. Wir haben das schon oft erlebt. Oder auch, wo wir den Luca Russo zum Beispiel besucht haben, in der Böschweiss.
Das ist in einer früheren Folge von der dritten
Quartal. Genau, ist von so einem Programm drin. Die Idee ist simpel und ich finde absolut nachvollziehbar, dass man zur Erkenntnis kommt, es reicht nicht einfach, dass man die Leute bestraft, sondern man will ja auch, dass sie sich bessern und dass in Zukunft so Delikte nicht mehr passieren. Dass sie müssen lernen, mit problematischen Verhaltensweisen umzugehen. Das kann für Schnellfahrer sein, wo oft lernt, dass sie sich im Auto anständig benehmen und sich an die Regeln halten. Aber das gilt natürlich auch für Gewalttäter. Dass sie wie lernen, mit Gefühl oder Überforderungen anders umzugehen, dass sie lernt, andere Menschen zu respektieren, dass sie Grenzen kennenlernt. Und die Staatsanwaltschaft hat gefunden, dass also der junge Mann, der kann das offensichtlich brauchen und man will nicht, dass das nochmal passiert, dann sollen sie das Lernprogramm gehen.
Also das Lernprogramm mit dem Namen Partnerschaft ohne Gewalt.
Genau, das klingt doch sehr einleuchtend. Das Gericht hat den Mann gefragt, ob er bereit sei, also an einem Lernprogramm teilzunehmen. Und er hat kategorisch Nein gesagt im Gerichtssaal. Und was vielleicht auch noch ein interessantes Detail ist, der Mann hat zum Zeitpunkt, wo er sich vor dem Bezirksgericht Horgen verantworten musste, bereits in einer neuen Beziehung gelebt. Und seine damalige Freundin, die hat draussen gewartet, die ist komischerweise nicht in den Saal reingekommen. Und die Verteidigerin hat gesagt, könnt ihr nicht noch die neue Freundin befragen, weil die zeigt, dass das alles nicht stimmt und es läuft alles bestens. Und das hat das Gericht spontan bewilligt. Also hat die neue Freundin in den Saal reingeholt und die hat dann tatsächlich gesagt, wir wohnen zusammen in einer anderen Wohnung, wir wohnen nicht mehr bei den Eltern von ihm und er ist super lieb und ruhig und nett und überhaupt nicht gewalttätig, alles bestens. Also das soll wirklich unterstreichen, was der Mann sagt, dass das alles nicht stimme, was die Ex-Frau ihm vorwirft und dass er ganz ein anderer Typ ist. Also das ist ja wie ein Versuch gewesen, zu zeigen, dass das keine Hand und Fuß
hat. Alles nicht stimmt, dass das Programm nicht nötig wäre. Aber er ist gefragt worden, aber es wäre nicht freiwillig, oder? Verstehe ich das richtig? Das kann das Gericht ordnen und dann muss er.
Das ist ganz wichtig. Ja, das ist Teil vom Urteil, so ein Lernprogramm. Und ich weiss, dass das häufig, das wird auch thematisiert am Gericht, dass häufig die Idee ist, das ist Teil vielleicht von einem Lernprozess, dass man merkt, dass man eigentlich gescheiter an so einem Programm teilnimmt, dass man es nötig hat. Es ist gar nicht ungewöhnlich, dass Leute sagen, oh nein, ich brauche das nicht, ich will das nicht, bringt nichts. Aber es kann wie ein erster Schritt für eine Verbesserung sein, dass du dich halt gegen deinen Willen dazu zwingen lässt oder überreden lässt, mal in so ein Programm reinzusitzen. Also das kann wirklich schon Teil sein von der Verbesserung.
Wie hat denn das Gericht in Horgen geurteilt?
Das Gericht in Horgen ist im Wesentlichen der Staatsanwaltschaft gefolgt. Es hat tatsächlich die 18 Monate bedingt ausgesprochen. Schuldspruch wegen allen drei Delikten. Freiheitsberaubung mit erschwerenden Umständen, mehrfache Nötigung, mehrfache Tätigkeit. Und es hat, obwohl der Mann gesagt hat, will ich das nicht absolvieren, es hat das Lernprogramm ins Urteil hineingeschrieben.
Das, was muss machen. Und so endet der Text, den du geschrieben hast für die Republik. Wir können es vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen. Die Fälle, die wir besprechen, die basieren in der Regel immer auf Text, den du für so ein Magazin Republik schreibst. Wir verlinken die auch in der Episodenbeschreibung. Jetzt haben wir aber ein Update an dieser Stelle. Es ist nicht geblieben bei diesem Urteil.
Nein, das ist nicht ganz überraschend, weil der Mann hat ja einen vollumfänglichen Freispruch gefordert und hat das ja, weiss Gott, nicht bekommen. Der Mann hat den Entscheid aus Horgen weitergezogen an die nächste Instanz, das ist das Obergericht im Kanton Zürich. Das hat sich im September 2023 mit dem Fall befasst. Es hat wieder eine öffentliche Verhandlung gegeben, an der habe ich nicht teilgenommen, aber ich habe im Nachhinein das Urteil gelesen. Und das ist doch recht anders herausgekommen als Urteil in Horgen. Aber das kann ich jetzt schon sagen, einen vollumfänglichen Freispruch hat es nicht gegeben.
Sondern, was hat das Obergericht entschieden?
Das Obergericht hat eigentlich alle drei Tatbestände auch bestätigt. Also hat auch Schuldsprüche ausgesprochen. Es sagt aber, und das ist wichtig, es sei keine Freiheitsberaubung unter erschwerenden Umständen gewesen. Das Obergericht findet anders als noch das Bezirksgericht Horgen, dass die Frau doch immer wieder Gelegenheit gehabt hätte, rauszugehen, dass Fotografien belegen, dass sie auch mal draussen war, an Festen, an Partys mit Frauen. Sie hat auf das damals reagiert und hat gesagt, ja, das stimme ich schon, aber sie war immer ein männliches Mitglied der Familie dabei gewesen. Und das tut aber das Obergericht jetzt doch anderswürdig und sagt, man geht nicht davon aus, dass sie 6 Jahre lang wirklich derart unter Druck war und die Wohnung nicht verlassen durfte. Darum bleibt es zwar bei der Freiheitsberaubung, aber nicht unter erschwerenden Umständen. Das Obergericht sagt, es hat in der letzten Phase tatsächlich so viel an Drohung gegeben, dass sie nicht mehr können, die Wohnung verlassen, dass sie es nicht mehr gewagt hat. Aber die Strafe wird gesenkt, wie die erschwerenden Umstände wegfällt. Und darum sind aus diesen 18 Monaten Freiheitsstrafe bedingt 10 geworden. Und was ich auch noch wichtig fand, und ein bisschen erstaunlich auch, vom Lernprogramm hat jetzt das Obergericht nichts mehr wissen wollen. Also das hat man gefunden, es ist jetzt nicht nötig, dass man das ins Urteil hinschreibt. Ich glaube, das Obergericht hat recht stark gewürdigt, dass der Mann ja inzwischen in einer neuen Beziehung lebt, dass die funktioniert. Und dass es dort nicht mehr zu Gewalt kommt. Also die Richterinnen und Richter sind davon ausgegangen, dass er seine Lektion gelernt hat durch das Verfahren und dass es jetzt nicht mehr vorkommen sollte.
Und das hoffe ich auch, dass er auch ohne Lernprogramm zu einer Veränderung findet und dass seine Ex-Frau sich auch einen guten Neustart gelingt. Weißt du eigentlich, wie es weitergegangen ist mit ihrer Brigitte?
Ich habe am Rand vom Prozess vor dem Bezirksgericht Horgen erfahren, dass sie von dem Moment an, wo sie endlich aus dieser Wohnung rausgekommen ist und aus dem Familienclan und aus dieser Ehe raus, innerhalb von kürzester Zeit Deutsch gelernt hat und auch sehr schnell eine Stelle gefunden hat. Es hat wirklich den Eindruck gemacht, und so ist sie mir auch vorgekommen bei ihrem Auftreten vor Gericht, dass sie wahnsinnig schnell Fuß gefasst hat in der Schweiz und dass sie heute wirklich mit beiden Füßen auf dem Boden steht.
Schön. Danke vielmals, dass du uns von dem Fall erzählt hast, Brigitte. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Wir sind erreichbar via Sprachnachricht an 079 507 60 59. Die Nummer die steht auch im Episodenbeschreib. Mein Name ist Boas Roux und mich freue, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.